Ja, die Claudia hat uns vorher schon eine Intro gegeben mit diesen Störungen. Und ich glaube, es gibt keine biblische Geschichte oder keine Person in der Bibel, die dieses Wort Störungen besser deutlich macht als der eine, als der Hiob. Hiob ist wirklich ein ganz einzigartiges Buch. Und ich lege jedem von euch, meint es wirklich so, wie ich sage, jedem von euch sehr ans Herz, sich zumindest einmal in seinem Leben damit ernsthaft und ehrlich, vor allen Dingen ehrlich zu beschäftigen. Wenn man sich denn die Frage stellt, welcher Monat des Jahres am besten zum Hiob-Buch passt, vielleicht habt ihr schon einen Vorschlag, ich mache euch einen, dann der November. Was gilt denn nun zwischen Gott und uns Menschen? Was gilt? Ist Gott mir Freund oder Feind? Ist Gott für oder gegen mich? Und das ist nun das ganz Spezielle im Buch Hiob. Wie antworte ich auf diese Fragen denn mitten in schwerstem Leid? Wie ist das, wenn mir angesichts bedrängender Not der Atem stockt? Wie ist das, wenn die dunklen Wolken aufziehen, wenn unser Leben nicht durch dünn, sondern durch dick muss? Denen unter uns scheint die Frage, wie Gott es mit uns meint, keine echte Frage zu sein, die stark von ihrer Glaubensburg herunterrufen. Freund natürlich! Für uns, das ist doch klar! Doch zugleich müssen dieselben, die so sicher und selbstverständlich rufen, sich gegenüber dem superfrommen Hiob der Bibel wundern, wenn er Gott entgegenruft, zitiere, denn die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir. Mein Geist muss ihr Gift trinken und die Schrecknisse Gottes sind auf mich gerichtet. Das Hiob-Buch gleicht also einer Reise, aber nicht ins herbstliche Südtirol, sondern in die Dunkelheit. Eine Reise tief in den trüben November hinein. Man kann diese Reise, die niemand freiwillig bucht, geschweige denn dafür bezahlen wollte, man kann diese Reise eine Reise in die Gottesfinsternis nennen. Es gibt sie nämlich, diese Erlebnisse des Glaubens, in der du dir über Gott nicht mehr sicher bist. Du bist dir nicht mehr sicher. Unter dem Teppich des Leidens wird Hiob so klein mit Hut. Er steckt im Räderwerk des Bösen und er klebt in den nicht endenden, wollenden schlechten Nachrichten so richtig fest. Die schlechten Nachrichten sind übrigens sprichwörtlich geworden. Sie heißen Hiobs Botschaften. Ja. Wenn davon geredet wird, weiß jeder, dass dunkle Wolken aufgezogen sind. Deswegen habe ich euch extra dunkle Wolken mitgebracht heute. Er hatte mit seiner Frau 10 Kinder, war wohlhabend, lebte mit einem festen Glauben an den biblischen Gott. Er war ein Vorzeigefrommer. Bitte. Also er ist uns allen, der Hiob, geistlich weit überlegen. Das ist die Situation. Doch eines Tages ändert sich alles. Seine Rinder und Knechte werden erschlagen, seine Schafe verbrennen. Das Haus, in dem seine Kinder sich befinden, stürzt in sich zusammen. Diese brutalen Schläge war ein himmlisches Gespräch zwischen Gott und dem Satan vorausgegangen. Darin hatte jener Durcheinanderbringer behauptet, Gottesfürchtige seien ihrem Gott nur so lange treu, wie es ihnen gut geht. Ließe aber Gott Katastrophen und Leid an Unschuldigen zu, würden sie sich von Gott abwenden und ihn sogar verfluchen. Kurzum lautet die These dieses Satans, des Bösen, wenn du als Glaubender von Gott nichts mehr hast, lässt du ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Das ist nun wirklich ein November-Thema und eine November-Frage. Das ist eine sehr gehaltvolle und eine sehr ernsthafte Anfrage, die niemand von uns kurzerhand abwischen kann, wie die Fussel an seinem Hochzeitsjackett. Auf diese gefährliche Wette des Satans lässt sich Gott in der Folge im Hiob-Buch ein. Und Hiob reagiert zunächst erfreulich anders, als es erst der Satan erwartet hatte. Und selbst nachdem er doch mit schmerzlichen Geschwüren am eigenen Körper gestraft wird, wendet er sich in seiner Trauer an Gott mit den Worten: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Doch damit ist das Hiob-Buch noch nicht zu Ende. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt, steht nämlich in Kapitel 1, Vers 21. Kapitel 1, Vers 21. Es folgen noch weitere 41 Kapitel. Und in diesen Kapiteln wird über die Frage tief gerungen, wie das mit Gott und meinem Glauben aussieht, im Angesicht dessen, wenn ich im Leid und im Elend so fest sitze, wie eine Schraube, die sich nicht mehr lösen lässt. Das Buch erzählt also die Geschichte nach Kapitel 1, Vers 21 weiter. Seine Freunde kommen vorbei, nach 7 Tagen miteinander schweigen, bricht's aus Hiob schließlich heraus. Er klagt und verflucht den Tag seiner Geburt. Es entzündet sich eine ganz lange Auseinandersetzung zwischen ihm und seinen 3 Freunden. Nach diesen Gesprächen sind sie keine Freunde mehr. Hiobs Klage steigert sich immer mehr zu harten Anklage gegen Gott. Er zitiert Gott vor Gericht, um ein Rechtsverfahren gegen ihn einzuleiten. Na, herzlich willkommen. Beim Lesen dieses Buches musst du durchatmen im November, sage ich dir. Ein Buch für den November unseres Lebens. Deswegen, bevor es November in unseres Lebens wird, müsste man dieses Buch lesen. Bevor. Vielleicht kann ich dich ja wirklich dafür gewinnen, dass du dieses Buch im November noch liest. Ich bin gespannt, wer die nächsten Sonntage auf mich zukommt und sagt: Frank, ich habe es geschafft, 42 Kapitel. Wie Leiden nun den Glauben anficht und wie Schmerz und Unglück Gott in Zweifel setzen, davon erzählt Hans-Peter Wolfsberger, 10 Jahre lang Direktor der Liebenzeller Mission, in seiner Hiobsgeschichte. Schon immer war es für Hans-Peter Wolfsberger unangenehm, wenn sein Glaube angreifbar war. Etwa, wenn er Verunsicherungen in seinem Glauben so durchbuchstabieren musste, wenn Rechnungen in seinem Glauben offen blieben, wenn Fragen ihn bedrängten. Wie ist es nun mit Gott? Wie ist es nun? Wie ist es jetzt nun mit Gott? So passiert, als Hans-Peter Wolfsberger Opa der kleinen Emilia wurde. Es war für ihn eine Erfahrung ohne Boden. Als ich beim jüngsten Enkelkind herausstellte, dass sich keine innere Muskulatur ausbildete. Ein genetischer Defekt. Eine Krankheit zum Tode. Das ärztliche Urteil stand fest. Emilia wurde den Eltern zum Sterben nach Hause mitgegeben. Kinder mit dieser Veranlagung sterben weltweit nach ca. 8 bis 9 Monaten. Für diese Großfamilie Wolfsberger beginnt eine schlimme Zeit. Der Großvater ist aufgewühlt und in seinen Grundfesten erschüttert. Wo ist Gott in dieser Sache? Welch eine Zumutung für Emilias Eltern, stündlich mit dem Sterben rechnen zu müssen, täglich das Kind auf dem Arm zu haben, immer in Anspannung leben zu müssen. Atmet sie noch? Und Wolfsberger erzählt, wie er in diesen Wochen oft zu Gott gesagt hat, ich zitiere ihn: Wenn ich du wäre, das würde ich keinem Menschen zumuten. Es gibt so viele Hiobsbotschaften. Und die unseren gehören da alle mit rein. Jetzt erst komme ich zu unserem heutigen Bibeltext. Ich wählte diesen langen Anlauf bis dahin, weil wir Zeit brauchten, um ein wenig bei Hiob oder bei Emilias Familie anzukommen, um nachspüren zu können, in welcher inneren Verfassung sich Hiob befand, als er die Worte des Predigttextes sagte. Er spricht über unser aller Los. über des Menschen los. Ich lese aus Hiob 14, 1 bis 12. Hört gut zu. Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Geht auf wie eine Blume und welkt. Flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann, so blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut. Denn ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er abgehauen ist. Er kann wieder ausschlagen und seine Schößlinge bleiben nicht aus. Ob seine Wurzel in der Erde alt wird und sein Stumpf im Staub erstirbt, so grünt er doch wieder vom Geruch des Wassers und treibt Zweige wie eine junge Pflanze. Stirbt aber ein Mann, so ist er dahin. Kommt ein Mensch um, wo ist er? Wie Wasser ausläuft aus dem See und wie ein Strom versiegt und vertrocknet, so ist ein Mensch, wenn er sich niederlegt. Er wird nicht mehr aufstehen. Er wird nicht aufwachen, solange der Himmel bleibt, noch von seinem Schlaf erweckt werden. Ich höre drei Klagen. Ich höre drei Klagen aus Hiobs Mund über unser Leben. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns mit diesen Klagen, mit diesen Punkten heute beschäftigen, des Menschen los, also was grundlegend zu uns gehört ist, Vers 1 und 2, des Menschen los, kurz und unruhig. Wir sind alle, wie wir da sitzen, brüchig. Wir sind alles Osteoporose-Patienten, wir sind alles brüchige Leute. Kaum passiert was brüchig. Hiob sieht sich um und sieht nichts anderes. Brüchiges Leben. Angeschlagen, angezählt. Die Termine bei den Ärzten geben sich die Klinke in die Hand. Auf einmal bricht ein Dämon in unser Leben ein, der sich uns mit Krebs oder welcher Krankheit auch immer vorstellt. Oder es fühlt sich so an, als ob wir die inneren Kräfte und den äußeren Elan verlieren. Die Belastung ist zu hoch geworden in meinem Leben. Ich brauche das ganze Wochenende, um mich wieder halbwegs auf die Beine zu kommen. Kurz ist es, unser Leben. Voller Unruhe und Aufregung. Wie oft habe ich schon gehört, es wird mir zu viel. Ich habe doch schon dies und das und jetzt noch mehr. Das geht nicht auch noch gut. So viel Unruhe tut nicht gut. Zu viel Aufregung erhöht den Blutdruck. Zu viel Informationen aufnehmen bringt uns um. Zu viel in zu kurzer Zeit unterbringen zu wollen, verschlimmert das alles noch. Die Wiesenblume, die wir vom Spaziergang mitbringen, die Dahlie, die wir aus dem Garten in die Vase im Wohnzimmer stellen, wie lange blüht sie? Blumen sind wir. Blumen in Vasen. Blumen auf dem Felde, alle verblühen wir. Die paar Jährchen, so vergänglich, so brüchig, so kurz. Und dabei innerlich und äußerlich unruhig und aufgeregt, wie ein flüchtiger Schatten. Meint Hiob, du bist wie ein flüchtiger Schatten. Das ist eine Demütigung, gell? Er bringt es auf den Punkt. Schatten sind wir, Blumen sind wir, brüchig sind wir. Hiob wird in seinem Leid so glasklar vor Augen gestellt, was jedem Menschen in dieser und jener Weise bevorsteht. Kurz, unruhig, aufgeregt, das ist unser Los. So sieht es um uns aus. Zweitens, des Menschen Los,
durch Gottes Gericht belastet, Verse 3 bis 6. Ist unser Leben nun schon einmal kurz, unruhig und aufgeregt, so legt Hiob gleich noch das nächste Holzscheit seiner Klage hinterher. Er meint, unser Leben sei vom Gericht Gottes belastet. Vers 3 poltert er es vor Gott vorwurfsvoll aus. Doch du, sagt er, doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Störung, gell? Als ob die paar Jahre Blumenleben nicht schon schwer genug auf uns liegen. Jetzt schaut uns Gott dabei auch noch zu. Seine Augen sehen uns nach, was uns in der vormaligen Jahreslosung so tröstlich vorkommen mag. Der Gott, der uns sieht. Und wir denken, ja, der Gott, der mich sieht, ist für Hiob ein Problem. Gott sieht mich. So ein Mist. Warum? Hiob sieht ein, dass es keinen einzigen von einer Frau geborenen gibt, der vor Gott okay wäre, rein ist. Vers 4, kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Und da gibt er auf diese Frage selbst die Antwort, auch nicht einer. In der Bibel des Paulus, der Septuaginta, steht es so, denn wer wird rein sein von Schmutz? Gewiss keiner. Paulus selbst wird später über diese Schmutzbelastung des Menschen sagen, dass es nicht einen Menschen unter dieser Sonne gibt, der vor Gott gerecht ist. Hiob sieht erstens also die Fessel eines kurzen, brüchigen und beschwerlichen Lebens und er sieht zweitens den Menschen an die Sünde gefesselt. Die Unreinheit, der Schmutz haftet an diesem Menschen, er wird es einfach nicht los. Das ist der Grund dafür, warum das Gericht und der Zorn Gottes ihm so vor Augen steht, unserem Hiob. Lastet nicht schon genug auf unserem normalen Tageswahnsinn, als dass es nun auch noch den Ballast eines ungenügend vor Gott braucht? Ungenügend. Und Hiob spürt das und nimmt zu Recht wahr, dass es nicht unsere Möglichkeiten steht, so zu leben, wie es Gottes Art und Absichten entspricht. So weit, so gut. Er sieht an den Menschen ein Problem, für das es keine Lösung zu geben scheint. Schuldig im Sinne der Anklage. Und das zu Recht. Lösung für Hiob, keine in Sicht. Auch das noch, klagt Hiob. Auch das noch. Gott sieht mich. Christen hören in der Frage, kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen, schon etwas von dem Paulus durch, der später in seinem monumentalen Römerbrief mit freudigem Jubel in die Welt hinausrufen wird. Ich zitiere ihn, da heißt es, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Und jetzt kommt's und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus geschehen ist. Wollt ihr mal Halleluja sagen? Halleluja! Das konnte Hiob nicht. Für Hiob gibt es noch keine Lösung des Gerichtsproblems. Darum ist es ihm eine Not. Ihm fällt nur eine Lösung ein in dieser Sache. Gott, schau nicht nach mir. Lass mich in Ruhe. Hier wünscht sich ein einfacher Tagelöhner sein zu dürfen, der zwar die Last des normalen Tages auferlegt bleibt, der aber zumindest noch die Freude an seinem Feierabendbier hat. Noch eine dritte Wolke verdunkelt des Menschen los, vom Tod durchzogen. Verse 7 bis 12. Nun noch der Tod. Der Mensch, du stirbst ja bekanntlich viele Tode, bis du stirbst. Joggen geht nicht mehr. Tod. Zum Strümpfe anziehen musst du dich hinsetzen. Geht nicht mehr im Stehen. Autofahren geht nicht mehr. aus dem Haus gehen geht nicht mehr. Wir lernen heute durch die Bilder, die auf unsere Endgeräte kommen, die brutalen Tode wieder mit anzusehen. Bei Massakern, in Schützengräben, unter Raketen- und Granatenbeschuss, in Zügen, durch Messer attackiert, auf Bergen, abgestürzt, in Fußgängerzonen, so gerade mal mit dem Auto durchgefahren. Gleich in welcher äußeren Situation wir auch immer leben, am Ende kommt es auf jeden Fall ganz dick. Des Menschen los ist, er ist dem Tod verfallen. Unser Tod ist vom Tod durchzogen. Keine Chance, keine Aussichten, kein Happy End. Der Tod ist der größte Abräumer. Der Tod ist das unwiderrufliche Verschwinden. Der Tod ist für Hiob die absolute Grenze, auch in der Beziehung zu Gott. Deshalb braucht Hiob auf seine Not so dringend, wisst ihr, so dringend auf sein ungerechtes Leiden, das er zu tragen hat. Von Gott will er so sehnsuchtsvoll, so dringend noch vor seinem Tod eine Antwort. Muss er sterben, wenn er sich das vorstellt, bevor über sein Leben Gerechtigkeit gesprochen wird, dann ist alles ohne Sinn und ohne Hoffnung. Er beschreibt es in diesem Text so, ich habe euch diese Textstelle noch mitgebracht, wie Wasser ausläuft aus dem See und wie ein Strom versiegt und vertrocknet, so ist ein Mensch, wenn er sich niederlegt, also stirbt. Er wird nicht mehr aufstehen, er wird nicht aufwachen, solange der Himmel bleibt, noch von seinem Schlaf erweckt werden. Hiob ringt mit dem Problem des Todes. Der Tod ist ein Problem. Hiob sieht keine Hoffnung, wie dieses brutale Los im Leben von dir und mir zu lösen ist. Und er klagt wieder zum dritten Mal, dem Baum geht's besser als den Menschen. Ein Baum hat Hoffnung. Wir kennen die Szene aus Waldspaziergängen, wo sich bei einem abgesägten Baumstamm ein Same irgendwie eingenistet hat und ein neuer Trieb aus diesem abgestorbenen Stamm herauswächst. Das ist das Bild, das Hiob hier begleitet. Denn ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er abgehauen ist. Er kann wieder ausschlagen und seine Schößlinge bleiben nicht aus. Ob seine Wurzel in der Erde alt wird und sein Stumpf im Staub erstirbt, so grünt er doch wieder vom Geruch des Wassers und treibt Zweige wie eine junge Pflanze. Hiob hat die ganze Wucht des Todes vor Augen. Es ist die Frage, die manches Mal Kinder schon stellen. Wo ist die Oma jetzt? Und die klassische Antwort, da oben über den Wolken im Himmel, kommen mir manches Mal so schnell und dahingelabert vor. So wenig ja selbst darüber nachgedacht. Sie kommen mir unbeholfen vor, wenn man sich der Unverfrorenheit des Todes noch nie länger als 10 Sekunden gestellt hat. Der Tod ist eine Unverfrorenheit. Das ist ein Stachel. Spüren wir den Stachel? Hiob graut vor dieser harten Grenze. Er erkennt an, wie feindlich, wie gnadenlos der Tod ist. Unser Leben ist vom Tod durchzogen, wie das Fett bei einem guten Stück Speck. Der Tod ist des Menschen los. Ich lande. Wir haben heute von Hiob gehört. In seinem Leid und in seinem Schmerz fiel ihm auf, wie es um uns bestellt ist. Tragisch irgendwie, findet ihr nicht auch? Unser Leben ist kurz und unruhig, aufgeregt ist es. Hat er nicht recht? Ja, er hat recht. Es liegen dunkle Wolken des Gerichtes über uns und auch der Tod begrenzt unseren Weg. Und ich weiß, dass ihr jetzt noch auf was wartet. War's das? War's das? Aber ich möchte schon, dass er die Wucht dessen zuerst mal erlebt. Die Wucht dessen, was in diesem Text steht. Aber ich habe schon gemerkt, als ich an dieser Stelle meiner Predigt war, ich habe es hier aufgeschrieben, ich habe die Frage gestellt, kann ich euch so heute nach Hause gehen lassen? Und ich habe aufgeschrieben, nein, steht da, das kann ich nicht. Darum noch eine Minute. Eine alte Frau, die viel Leid gesehen hatte, sagte mal, vergiss nicht, auch dunkle Wolken haben einen hellen Rand. Der helle Rand ist die Ahnung, dass es mehr gibt als das, was wir erleben. Der helle Rand an den dunklen Wolken sagt uns, es gibt Helligkeit und Wärme, wo wir zuletzt Kälte und Dunkelheit gesehen haben. Der helle Rand sagt uns, laufe mit deinem Schmerz zu Gott. Bei ihm ist der helle Rand der Ewigkeit schon heute. Die dunklen Wolken haben in Emilias Familie mit der Zeit wieder einen hellen Rand bekommen. Die Eltern konnten mit der kleinen Emilia sogar zusammen auf den Friedhof gehen und dort einen Platz für sie aussuchen. Der Opa konnte an Gott glauben, auch wenn er ihn nicht verstand. Aber um Gottes Willen, auf eine Weise, die wir nicht erklären können, aber bei der sich irgendwie einstellt, dass Gott bleibt und ich mit ihm. Dass er ja doch auf uns Acht hat. Acht auf Emilia, die wenige Wochen später verstarb. Acht auf Hiob, der am Ende seines Weges sagen konnte, nun hat mein Auge dich gesehen. Acht auf uns, bis wir daheim sind. Und das vor allem und zuerst wegen Jesus. Wegen Jesus. Nur wegen ihm. Wegen Jesus, der dem Tod den Stachel gezogen hat. Wegen Jesus, der uns im Gericht vor Gott vertreten wird. Wegen Jesus, der durch seine Kraft unser unruhiges Leben hoffentlich ruhiger und unser aufgeregtes Leben hoffentlich friedvoller machen darf. Nur wegen Jesus. Jesus ist der helle Rand. Mit Jesus erschließt sich uns ein neuer Horizont. Wir sind befreit durch seine Gnade. Das Lied wollen wir jetzt singen. Befreit durch deine Gnade erschließt sich uns ein neuer Horizont. Und wenn ihr am Ende dieser Predigt Amen sagen wollt, dann sagt es ruhig, aber wenn, dann laut Amen.